Radio Maria.
Lebenshilfe.
Ja, jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab und ich freue mich, dass wir nochmal mit den messianischen Juden dürfen auf den Weg gehen. Bei uns im Studio ist Anna-Maria Malkusch. In der vorhergehenden Sendung haben wir uns Gedanken gemacht über das messianische und hebräische Denken im Zusammenhang mit dem katholischen Leben und Denken. Und wir sind auf das hebräische Denken gestossen, das ein bisschen anders ist als das griechisch-römische Denken, das auch geprägt ist von den Philosophen von der Antike. Und so freue ich mich, dass wir heute noch mal einsteigen in das Thema und noch ein bisschen weitergehen, auch mit dem Fest und mit dem Jubeljahr, mit dem Pessachfest von der hebräischen Tradition. Und so begrüße ich Anna-Maria Malkusch wieder ganz herzlich hier im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, jetzt das dritte Mal da sein zu dürfen. Und ich begrüße auch alle Hörer und Hörerinnen, die dieses Thema Lebenshilfe für sich so in Anspruch nehmen. Das ist ja eine ganz tolle Sache, die auch hier von Radio Maria weitergegeben wird, auch generell bei den Christen, bei den Katholiken in Deutschland, genauso bei der Jugend, ja, wie aber auch generell bei den Christen ein immer stärkeres, wichtiges Standbein rausmacht, die Lebenshilfe fürs Aktuelle. Und deswegen denke ich, ist auch wichtig, dass wir dieses Thema mit dem hebräischen Denken, das uns eigentlich wirklich in die Wiege gelegt sein sollte, aber eben nicht mehr ganz da ist, gegenüber dem, was wir so lernen aus dem Griechischen, aus dem Römischen, aus dem ja unsere Gesellschaft, unsere Struktur steht, doch noch ein wenig abschließen. Also ein bisschen abschließen können, ist sowieso viel zu kurz. Also man kann da wirklich noch viel, viel, viel tiefer reingehen. Ist jetzt für den Moment nicht so ganz dringlich, aber wir sollten uns diesen Unterschied wirklich deutlich machen. Für uns begreifen, was bedeutet es in diesem hebräischen Denken, das unsere Wurzeln ausmacht. Denn wir sind ja mit Jesus Christus in dem hebräischen Denken in Israel eingepflanzt. Da komme ich nachher nochmal drauf. Durch Jesus, der eben Jude war und der dieses Denken genauso hatte. Und es geht hier vor allem um den einen Gott. Ja, und wir hatten das ja gesagt, okay, wir waren das letzte Mal bei Alexander dem Großen noch gelandet und hatten da ganz kurz mal den Sokrates gestreift, kommen wir also nochmal drauf zurück, nämlich diese vielen Götter, die aus dem griechischen Denken heraus die Philosophen geprägt hatten einen großen, großen Nachteil. Sie hatten nämlich kein sonderliches Interesse an den Menschen, schien es zumindest auch den Griechen damals. Sie waren mehr mit sich selbst beschäftigt und das, was die Menschen da unten so trieben, das hat sie nur peripher angesprochen. Und das hat aber eine große Problematik, denn die Richtlinien, die man sich eben doch auch von den Göttern so erwartet hat, die blieben dann weg und deswegen machte man sie sich ein Stück weit selbst. Und daher hatten auch die Denker, die mit Plato eben hier einen ganz großen Vorreiter hatten, auch diese richtungsweisende Zeit eingeläutet. Bedauerlicherweise hat's aber auch das Zeitalter der Gnosis eingeleitet. Wir haben da jetzt den Gegensatz zum hebräischen Denken und dem hebräischen Gott, der unser aller Gott ist, eben der Gott Abraham, Isaak und Jakob, den wir Yahweh nennen oder unseren heiligen Gott. Der macht sich sehr wohl Gedanken über uns. Der hat im Alten Testament wirklich die Richtlinien in den 10 Geboten gegeben. Da kommen wir ganz zum Schluss der Sendung nochmal drauf, auf diesen Übergang von Pessach über diese Wüstenzeit, die 50 Tage dazwischen, bis zu Pfingsten. Das ist auch nochmal sehr spannend. Aber wir haben alle miteinander als Juden, wie als messianische Juden, als Christen, wie auch als hebräisch-wurzliche Christen, wir haben den Gott, der sich um uns kümmert, den Gott, der uns versorgt, den Gott, der für uns da ist, der uns sieht, das hat er schon bei Hagar gesagt, und der uns Richtlinien gibt. Und die hat er im Übrigen am Sinai gegeben mit den 10 Geboten und auch die Ausführungen dazu. Er ist also nicht nur bei den sogenannten 10 Worten geblieben, sondern er hat die ausgeführt in den Kommentaren sozusagen, die dann im Anschluss im 3. Mose ganz stark also auch zu sehen sind. Also da würden wir dann in den Levitikus reinkommen. Vielleicht ist das was für die nächste Sendung. Also wir haben hier einen Gott, der sich um uns sorgt, der uns Richtlinien, Weisungen, ja Gesetze gibt und beim Griechischen eben nicht. Denen war das relativ egal. Und dann haben wir eben einen großen menschlichen Denker, das war Plato. Und von Plato kam Sokrates aus, aber auch die Epikurer oder die Stoiker. Und da gehört schon was dazu, dass wir das wissen, weil sie unsere Gesellschaft heute so extrem prägen, dass es uns echt schüttelt. Also Plato kam ja aus einer sehr elitären Schicht, hatte Zeit und Geld, sich nur Gedanken zu machen und sich nicht sein tägliches Leben erarbeiten zu müssen. Und er hat ein Modell entwickelt, das nur für eine Gesellschaft galt, der Menschen, die Intelligenz besitzen, nämlich eine Philosophie der Exzellenz entwickelt, in dem der denkende Mensch die Richtlinien gibt. Und er hat auch den Dualismus entwickelt. Das heißt, der Mensch besteht aus Seele und Körper. Und die Seele ist immer gut und der Körper eben nicht, aber der ist auch nicht so wichtig in der Lehre des Platos. Und wenn der Körper irrelevant ist, dann darf der sündigen. Die Seele sündigt nicht. Wenn wir später dann im 17. Jahrhundert mal schauen, was uns der Humanismus lehrt, den wir ja bis heute extrem stark in unserer Gesellschaft finden, der sozusagen alles relativiert. Und das hat Plato gelehrt. Plato hat gelehrt, dass eben die Familie, die Werte der Familie, die Regierung, Erziehung, Bräuche und Gesetze alles relativ sind. Und dass wir die umschmeißen können. Dass wir uns da nicht an etwas Festes halten brauchen. Im Gegenteil, er hat gelehrt, dass wer am besten reden kann, wer am besten überzeugen kann, und das ist eigentlich nur die Intelligenz ja in seinen Augen, der überzeugt die Menschen und auch die Masse von dem, was gut ist, was Wahrheit ist. Aber wir wissen eben durch Jesus, er ist die Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, es gibt eine Konstante als Wahrheit und auch als Weg und die fehlt hier konstant. Also wir haben in der säkulären Welt, die heute noch unsere Politik ausmacht, unsere Regierung ausmacht und unsere Schulen ausmacht, haben wir genau dieses Denken. Denn Plato fing damit an zu sagen, okay, diese Intelligenz ja, die versammelt sich in Städten, in festen Gemeinschaften. Ihre Kinder werden in festen Schulen ausgebildet von staatlich ausgebildeten Lehrern, die genau vorgeben, was hier notwendig ist. Ich würde sagen, das ist die heutige Gesellschaft. Ja? Und das, was vorgegeben wird an Lesen, an Leben, an Lernen, wird ein Stück weit vom Stab und vom Staat und von den Erziehungsmustern und Erziehungsanstalten eben auch gelehrt. Und genau das ist Plato. Und dann daraus heraus kam, wie gesagt, kamen dann noch die anderen. Und das ist schon ein bisschen erschreckend, finde ich, weil die Bibel hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Die Weisungen, die wir aus dem Wort Gottes schöpfen für unser tägliches Leben, wird dadurch komplett zerstört, vernichtet, unsichtbar gemacht quasi. Und der Mensch wird in den Vordergrund gestellt. Und da auch eher sogar mehr das Geistige, das Seelische als das Praktische. Und passenderweise hatten dann die Griechen auch noch so eine große Gottheit, die so ein Gegenstück zu unserem wunderbar gütigen Gott, erziehenden Gott. Im Judentum ist Gott noch ein bisschen stärker als ja wie der erziehende Gott, auch der strenge Gott gelegentlich, während wir durch Jesus ja auch den gütigen, den liebenden Gott haben. Und die hatten einen Demiurg. Und dieser Gott so... Der Zeus, der war eben nicht beständig, der hat laufend seine Meinung geändert, der hat sehr viel mit den Frauen auf der Erde am Hut gehabt. Aber das Schlimme war eben, die Übersetzung von dem Wort Demiurg heißt Antreiber der Arbeiter, Sklaventreiber, ein Manipulator des Volkes. Und das finde ich schlimm. Also ich möchte doch nicht so einen Gott haben oder so eine Göttergesellschaft haben, die sich wenig um mich kümmert und dann noch unbeständig ist, während wir von der Bibel her wissen und die Juden genauso wie die messianischen Juden das ganz fest in ihrem Erziehungsbild haben. Wir haben einen beständigen Gott. Und wir sagen im Neuen Testament, er ist derselbe Gott gestern, heute und morgen. Er ändert seine Meinung nicht. Er gibt uns Stabilität, er gibt uns Ausrichtung. Und in dem ganzen griechischen Kontext, der dann von Alexander wirklich über die komplette Welt auch verteilt wurde, ist es nicht der Fall. Heute sehen wir eine säkuläre Welt, sowohl bei den Juden wie auch bei uns allen, die sehr viel mit Instabilität hat, sehr viel mit Unsicherheit hat. Aber der Mensch braucht Sicherheit. Also von den Bedürfnissen des Menschen her ist Sicherheit ein ganz, ganz hoher Stellenwert. Und Gott hat uns so geschaffen. Er hat auch das Bedürfnis nach Sicherheit geschaffen. Wenn ich das aber nicht befriedigt bekomme, dann suche ich mir jemand als Mensch, und das kann der Staat sein oder das kann ein Gott sein. Und durch die griechische Denkweise, die von den Römern so erfolgreich übernommen wurde, ist es eben der Staat geworden und weniger unser Gott. Und das macht einen großen Unterschied, auch bei den messianischen Juden, die eben genau wie die hebräisch wurzlichen Christen diese Brücke schlagen aus dem, was wir im Alten Testament als Beständigkeit, als Anweisung haben, als Feste haben. Wir kommen ja gleich zum Jubeljahr rüber in die Beständigkeit, die wir mit Gott haben.
Also habe ich richtig verstanden, das griechisch-römische Denken, von dem wir auch geprägt sind,
absolut.
Das ist einfach sehr eng auch mit dem philosophischen Denken verbunden.
100%, ja.
Und das hebräische Denken, wo wir jetzt noch mehr mit den Festen auch dann draufkommen, das ist mehr so das Seiende, das Bleibende, das Wiederkehrende.
Die Wurzel.
Die Wurzel.
Ja, genau. Das ist also die perfekte Zusammenfassung. Das Hebräische ist zumindest, also auch so wie ich es verstehe, mit vielen, vielen anderen zusammen. Es hat mit der Wurzel zu tun. Aber unsere Erziehungssysteme, unser Kindergartensysteme, unsere Schulen heute, auch Universitäten, basieren fast ausschließlich aus dem griechisch-römischen Denken. Denn Alexander, das ist ja nun wirklich ein Genius, der Mann überhaupt, der übrigens in Daniel in seiner Vision von diesem Riesen mit den vier verschiedenen Ebenen, babylonisches Reich, römisches Reich, griechisches Reich und so weiter, ist er sehr gut beschrieben als diese griechischen Teil der Statue. Der Junge hat's echt drauf gehabt. Also der war so hochintelligent. Und der war als Nachfolger von Plato, kam dann Sokrates, der das also auch alles gelehrt hat. Und der war so erfolgreich in seiner Kriegsführung, dass er ja aus Griechenland heraus den kompletten asiatischen Raum und dann immer weiter zu uns rüber den europäischen Raum bis eben auch Italien und den germanischen Raum zum Teil erfasst hat. Und er hatte aus all diesen Denkern, die er übrigens mitgenommen hat teilweise, in seinen Heerlagern eben befohlen, dass vor allem die griechische Sprache eine Einheitssprache wird. Also Alle Länder, die er erobert hatte, mussten das Griechische als Sprache übernehmen, was natürlich auch für den Handel ganz wichtig war, weil dann ja plötzlich ein Austausch kam durch diese Eroberungen mit Gütern aus dem asiatischen Raum oder aus dem heutigen europäischen Raum. Damit war auch die Handelssprache Griechisch, aber auch das Erziehungssystem. Alexander hat verstanden, sehr schnell verstanden, dass ich mir mit reinen Eroberungen eben nur Feinde schaffe. Also wenn ich die nur erobere und ihnen meinen Willen aufzwinge, bleiben sie Feinde und innerlich mit Hass geprägt. Wenn ich aber etwas ersetze, ganz langsam, ganz vorsichtig, wenn ich ihnen eine einheitliche Sprache gebe und neue Bedeutung, auch in den Wörtern, davon hatten wir es, glaube ich, in der zweiten Sendung auch mal kurz, von der von den Bedeutungsinhalten von Worten, wie sehr das uns in unserem Denken und unserem Verhalten prägt, dann kriegt er die Leute auf uns seine Seite. Also er hat sie umerzogen über die Erziehungsanstalten, über den Handel, über die Einheitssprache, ganz langsam umerzogen, dass sie ihre Religion behalten durften. Das hat er auch erkannt.
Dann wollen wir jetzt, bevor wir dann auf das Jubeljahr eingehen, noch ein Lied hören. Ja, wir sind also in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch und machen uns Gedanken über das hebräische Denken, das uns an die Wurzeln führt. Und von dem her wollen wir jetzt auch das Jubeljahr anschauen. Frau Malkusch, wie können wir jetzt das Jubeljahr, auch wir als Christen, von der Wurzel her besser verstehen?
Wir müssen es von der Wurzel her aus dem Alten Testament nehmen. Und das beginnt bereits im 3. Mose 25. Da wird vom Jubeljahr berichtet. Und wir haben dieses Jubeljahr so definiert, dass es zu den Heiligkeitsgesetzen gehören würde. Also Levitikus 17 bis 26 hat was mit der Heiligkeit zu tun. Und diese Heiligkeit ist aber auch unter dem Aspekt zu sehen, dass Gott das Volk Israel geheiligt hat, indem es abgesondert wird und rausgeführt wurde aus Ägypten. Und das hat er ganz klar festgelegt, wie das zu sehen, was darunter alles zu verstehen ist. Also wir haben hier zum Beispiel, also es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen. Wir haben ein Abgabeverbot, in dem es eben heißt, generell soll der Zehnte abgegeben werden, aber dann alle drei Jahre soll der Zehnte für die Armen eben auch gegeben werden. Dann ist da das Jubeljahr, soll ein ganzjähriger Feiertag sein. Und da fragen sich dann natürlich heute einige, wenn alle einschließlich der Diener, also auch der Angestellten und der Tiere, ruhen sollen, wie soll denn das heute in einem Jahr der Leistung, der Optimierung, der Industriegesellschaft gehen? Das ist doch absolut nicht möglich. Dann werden in einem Jubeljahr eben alle Schulden annulliert. Und damit soll eigentlich geregelt werden, dass, wenn Menschen in eine Schuldenspirale geraten sind, wirklich in die totale Verarmung kommen. Und das ist sehr wichtig gewesen damals. In der Zeit war es durch Hunger und durch Dürreperioden sehr schnell, dass man Land und Haus verlor und sich sogar unter Umständen selbst auch als Hebräer in die Sklaverei begeben musste. Und Gott hat dafür gesorgt mit seinen Anweisungen, dass dies nach 50 Jahren wieder in die ursprüngliche Form zurückgegeben wurde. Also dass zumindest auch die nächste Generation wieder nicht an den Schulden oder an den Problemen der Eltern hängen bleibt, sondern wieder mit einer gleichen Basis geht. Also sowas von einer Sozialreform, da könnte sich Marx sicherlich noch einiges unter Kommunismus abschneiden. Und wir sagen, das können wir eigentlich gar nicht leisten. Das ist so die Zusammenfassung. Es gibt auch noch eine wirklich ganz hervorragende Ausführung, die den sakramentalen Charakter von diesem Jubeljahr zeigt. Das ist in einem Buch von Kim Tan, das Erlassjahr Evangelium, ein bisschen zusammengefasst. Also im Erlassjahr wird das Streben nach sozialer Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Es ist Gott selbst, der nach einer Gemeinschaft, der nach einer Gesellschaft strebt, die sich um ganzheitliche Gerechtigkeit bemüht. Und das ist doch was ganz anderes wie bei einem Demiurg, ja, der sich auf gar nichts einlassen will, geschweige denn auf soziale Gerechtigkeit, wo es nur nach elitärem Streben gemäß den Denkern geht. Und oder Glaube und Vertrauen, anstelle dass wir Ertragsmaximierung haben. Und dafür werden mich sicherlich einige Ökonomen nicht sonderlich schätzen, wenn ich sowas sage. Also anstatt dass es um Ertragsmaximierung geht, basiert das Jubeljahr auf das Vertrauen und die anhaltende Fürsorge Gottes. Denn wenn alles ruhen soll, muss in den Jahren davor oder in dem Jahr davor so viel mehr auch produziert sein, dass ein Ruhen auch möglich ist. Das Ruhen war ja dafür gedacht, wirklich, dass der Körper zur Ruhe kommt, dass die Seele zur Ruhe kommt, dass der Geist sich neu auf Gott ausrichten kann. Und dass das Land wirklich ruht, also nicht ausgebeutet wird. Und das haben wir ja schon mit dem Schabbat, auf den kommen wir in einer anderen Sendung mal zu sprechen. Und auch das Schabbatjahr, also alle 7 Jahre verfolgt das Prinzip. Aber das Jubeljahr intensiviert, maximiert das Ganze noch. Und es ist schon ein Glaubensschritt. Also es ist eine Sache, an einem Schabbat zu ruhen und da auch die Seele baumeln zu lassen und Gott anzubeten und Lobpreis und Bibel lesen einmal in der Woche sozusagen mal in den Vordergrund zu stellen, das ist eine Sache. Aber es ist eine andere Sache, das mal für so eine lange Zeit zu machen. Auch wenn die einzelnen Punkte hier nochmal gar nicht heute alle ausgearbeitet werden können. Aber es geht. Es geht tatsächlich, und ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Ich habe mir das eigentlich nicht herausgesucht, aber ich hatte ja ganz am Anfang in der ersten Sendung mal davon gesprochen, dass ich Unternehmerin war, also in meinem früheren Leben, sage ich so im Spaß, aber immerhin über 50 Jahre, also fast 50 Jahre und durchaus auch erfolgreich bis zum Weltjugendtag. Und da ging es nur ans Schaffen, da wurde auch am Samstag geschafft. Ein Jubeljahr kannte ich überhaupt nicht, ich kannte das Wort noch nicht mal. Aber heute, auch in der Versorgung, ich arbeite ja nicht mit einem Festgehalt. Wenn du so willst, bin ich freie Mitarbeiterin Gottes und auf seine Versorgung angewiesen, weil ich auch keine große Rechnung stelle oder vieles auch ehrenamtlich mache. Aber die Spenden oder der Zehnte, der immer mehr auch von Leuten, die ich in der Traumaarbeit betreue, ermöglichen das. Und es geht. Es geht wirklich und es geht auch in der Landwirtschaft. Es gibt zunehmend Betriebe, also zunehmend ist schon noch eine kleine Zahl, hier in der Schweiz, die sich auf diese biblischen Gesetze wieder zurückorientieren wollen und das Land ruhen lassen und damit selbst auch eine stärkere Zeit mit Gott und mit dem Wort Gottes oder auch mit Gemeinschaft und Familie verbringen. Es ist nicht so, dass die nichts tun. Aber es wird nicht so extrem dann ausgeführt wie in den Jahren, also in den anderen 7 Jahren beziehungsweise 49 Jahren. Und das ist schon was Geniales, weil wir wissen aus der Wissenschaft, was den Körper, was die Seele, was wirklich den Kopf, den Geist anbetrifft, dass dieser ganze Stress, den wir haben, den Körper ruiniert, den Geist ruiniert. Und Vertrauen auf Gott ist keine Sache, die wir nur mit der Muttermilch eingezogen bekommen. Auch von der Kirche, von Priestern, von Pastoren gut vermittelt werden können und müssen, damit wir überhaupt mal auf den Weg kommen. Ohne die kommen wir gar nicht aus. Aber diese Lehranleitung müssen wir umsetzen und das müssen wir selber machen.
Gibt es denn regelmäßig so ein Jubeljahr jetzt im hebräischen Denken? Oder?
Regelmäßig ist, also es ist Anweisung Gottes alle 50 Jahre. Also die Rabbiner im Judentum, die haben das ja ein bisschen ausgehebelt. Ne? Nachdem der Tempel also zerstört wurde, hieß es, okay, Jesaja 61 sagt uns, der zukünftige Messias, der wird uns dieses Jubeljahr einläuten, weil dann kommt er die Gefangenen befreien und die lahmgehend und so weiter. Und dann heißt es ja auch noch, wir sollen Licht der Welt sein. Oder er ist auch das Licht der Welt. Aber die Juden in dem Sinne feiern heute das Jubeljahr nicht mehr, aber die messianischen Juden schon. Weil sie haben diese Brücke, der Messias ist ja schon da. Wir haben Jesus Christus vor 2000 Jahren bekommen. Ja, und ich bin ja erstmal beim zweiten Punkt, beim Vertrauen. Da kommt ja noch Freiheit und Haushalterschaft, Familie und Großzügigkeit. Das sind ja einfach mal noch so ein paar Punkte, die noch erwähnt werden sollte, was in dem Jubeljahr alles dann drin ist. Komme ich vielleicht auch noch dazu. Aber die messianischen Juden haben sehr wohl begriffen, dass wir uns auf das Wort des Jesus in der Synagoge, dann in Lukas Evangelium lesen wir davon, wo er aufstand, in der Synagoge gelehrt hatte und sagt, heute ist das Wort, also Jesaja 61, in Erfüllung gegangen. Und alles, was da aufgeführt ist in Jesaja 61, zeigt uns ja, dass er gekommen ist aus dem Geistigen heraus. Also Gefangene zu befreien, hat man bei den Juden verstanden, der kommt wirklich, führt Krieg. Und man hat eben immer gehofft, er macht sie frei von den Römern. Aber tatsächlich bedeutet es Gefangenschaft im geistigen Sinne. Blinde sehend, Lahme gehend, das hat sehr wohl natürlich mit der natürlichen hiesigen Erlebnis und Erfahrung zu tun, mit unserem Körper zu tun, aber auch mit dem Geistigen. Und auch die hebräisch wurzligen Christen haben ganz klar begriffen, dass diese Freilassung der Sklaven sehr wohl was mit unserer Gedankensklaverei, mit unseren Verhaltenssklaverei zu tun hat. Und wir hatten eben den Exodus, jetzt kommen wir einen ganz kurzen Bogen zu Pessach. Pessach hat ja mit dem Auszug aus Ägypten und der Auszug aus dem Sklaverei zu tun. Wäre schön, wenn wir das vielleicht nächstes Jahr zu Pessach intensiver mal beleuchten können, aber dieser Auszug aus der Sklaverei heute bedeutet aus Leistungssklaverei, aus Gedankensklaverei, aus vorgegebenen Ideologien, aus vorgegebenen Philosophien, zurück zu den Wurzeln des Wortes. Und wir haben letztes Mal die Sendung abgeschlossen mit der Frage oder mit der Aussage von dir, Corinne, immer mehr Katholiken kommen auch wieder ins Wort. Sie suchen gerade die Jugend auch, sucht wieder die Bibel, sucht wieder das Wort. Und das ist die Wurzel. Die Wurzel ist Jesus Christus selbst. Er hat uns das Wort gegeben und er macht uns frei. Und wir sind so verdreht durch dieses griechisch-römische Denken. Deswegen hatte ich wirklich einen Schwerpunkt da drauf setzen müssen. Und ich könnte wahrscheinlich noch ein, zwei Sendungen mit griechisch-römischem Denken eben weitergeben, dass es uns bewusst wird, dass da eine Manipulation auch dahinter steht. Also es geht mir nicht darum, hier irgendwelche Sozialreformen oder Regierungen in irgendeiner Form hier anzugehen, sondern das Verständnis klarer zu machen, was ist mir wichtig? Ist mir wirklich die optimierte Ertragsleistung und die Leistung insgesamt, die ich selbst als Kind von meinem Vater in der Nachkriegsgeneration als Numero 1 vermittelt bekam, wichtig? Oder ist mir Familie wichtig? Sind mir Kinder wichtig? Sind mir das Wort Gottes wichtig? Natürlich arbeiten. Ich muss arbeiten, um mich, um meine Familie zu ernähren. Aber unter welchen Aspekten und wie? Und das machen die Juden wirklich sehr, sehr gut, weil sie sich durch die Anweisungen Gottes, und da ist eine Anweisung davon, ist zum Beispiel, den Kindern von klein auf am Tisch immer wieder von der Bibel zu erzählen, vom Auszug aus Ägypten zu erzählen, von den Wundern Gottes zu erzählen und was es so im Einzelnen bedeutet.
Gerade jetzt der Auszug aus der Sklaverei oder die Freilassung der Sklaven, das ist ja enorm aktuell. Gerade wenn wir auch an die moderne Sklaverei denken, mit dem ganzen Menschenhandel, ja, und wo wir überall einfach funktionieren, nicht mehr selber entscheiden. Ja. Also das wäre ja eigentlich die Lösung für alle Probleme.
Ja, richtig. Also das ist tatsächlich so. Es ist die Lösung aller Probleme, aber es ist nicht die Lösung, indem ich eine Welteinheitsregierung schaffe, so wie sie ja Antiochus dann nach Alexander, das war einer der Generäle von ihm, der hat dann alles verboten und hat gesagt, es gibt eben nur noch ein Gesetz, eine Sprache, ein Staat. Und die Römer haben diese Idee eben vollkommen übernommen und haben sie in das Erziehungskonzept übernommen. Aber Gott hat uns einen freien Willen gegeben und er hat uns Individualität gegeben, er hat uns eigene Kulturen gegeben. Und wenn wir uns auf sein Wort wieder zurückbeziehen sollen, und das heißt nicht, dass jetzt jeder tagelang und stundenlang nur im Wort studieren kann und gar nichts anderes macht. Aber unsere Prioritätensetzung muss anders sein. Und das, was wir hier mit Flüchtlingen, auch dieser Auszug der Flüchtlinge aus Syrien, aus Pakistan, aus Afrika, die allerdings einen ganz anderen Charakter haben, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Also ohne Gott wird es uns enorm, enorm schwerfallen, mit der Problematik des Islam dann fertig zu werden. Da möchte ich auch heute nicht drauf eingehen, weil wir ja das Jubeljahr haben. Und das ist mir wichtig, dass wir hier begreifen, es ist aktuell. Also die katholische Kirche, jetzt machen wir mal den Bogen, damit wir auch wirklich ins katholische Denken rüberkommen. Die katholische Kirche hat im Übrigen wirklich vor Bonifatius hat es dann institutionalisiert, 1300, hat es angefangen, das da aus der Bibel rauszunehmen. Man nannte es dann Jubeljahr. Ja, wobei das eigentliche in Levitikus 25 genannte Wort das Jahr der Freilassung oder Freiheit bedeutet. Also wirklich auch von vorne anfangen können. Und mit Jesus und mit dem ganzen Evangelium, das Jeschua uns gegeben hat, fangen wir von vorne an. Wir können unser Wesen, unser Denken erneuern lassen. Dazu fordert uns Paulus auf. Und das ist etwas, was ich eben auch gerne weitergebe und jetzt die Chance habe, das einfach auch hier weiterzugeben. Diese Erneuerung des Denkens, die Paulus uns richtig auffordert, bedeutet, wieder zurückzukommen zu den Wurzeln. Und das Jubeljahr ist ein solches. Wenn wir das als Heiligkeitsgesetz nehmen, dann sehen wir, wir sollen heilig werden. Und es hat nichts mit fromm sein und gesetzlich und religiös, sondern es hat was mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und das ist einfach der Grundsatz von diesem Jubeljahr, wenn wir eben diese Sklaven, also alle Sklaven, das ist eine der Grundaussagen, alle Sklaven sollen entlassen werden im Jubeljahr. Also alle Hebräer und Nicht-Hebräer hatten damals alle Sklaven freizulassen. Ob die jetzt Hebräer waren oder Ägypter oder sonst was, die waren zu entlassen. Und das bedeutet natürlich erstmal, wo sind meine ganzen Arbeitskräfte, ja? Da komme ich dann vielleicht ein andermal noch drauf. Aber geistig bedeutet es wirklich, da rauszukommen. Und ich habe wunderbare Gebete schreiben dürfen. Das ist einer meiner weiteren tiefen Freuden, dass mir Gott viele Gebete schenkt, also auch für bestimmte Gelegenheiten. Und gerade im Jubeljahr ist es auch nochmal notwendig, Buße und Reue über die Dinge, die falsch gelaufen sind in den Jahren zuvor, hat nicht nur was mit dem Sabbat zu tun, nicht nur generell was zu tun, ist eine der großen Tugenden auch in der katholischen Kirche, gehört dazu, um in das Jubeljahr reinkommen zu können. Wenn ich aus etwas raus will, das mich gefangen genommen hat, ob das jetzt tatsächlich real meine Schulden sind. Ja, also ich habe zwei Häuser verloren und meine Familie und das ist ganz real. Aber Gott fängt jetzt an, wirklich in diesem Jahr ganz auffällig die Versorgung zu steigern, Durchbrüche zu geben. Meine Stiftung für vernachlässigte Jugendliche, die nach dem Weltjugendtag dann eben auch aufgelöst werden musste, kommt jetzt wieder in diesem Jubeljahr in Existenz. Also die ersten Hinweise, dass das wirklich wieder real wird. Kommt zurück, also Wiederherstellung. Jubeljahr bedeutet wirklich Freilassung und Wiederherstellung. Wiederherstellung meines inneren Seins, wie Gott mich mal gesehen hat. Aber auch aus den Jahren bin ich 30, habe ich 30 Lebensjahre. Da kann einiges schon schief gehen. Bin ich 15, kann auch da schon wieder manches aufgrund von Vererbung oder von unschönen Familiensituationen schiefgehen. Bin ich 50 oder jetzt 60, bin gerade 60 geworden die Tage, da hast du noch sehr viel mehr Dreck am Stecken. Und auch dieses, ich habe nichts eingehalten von dem her, was du mir gezeigt hast, weil ich habe es gar nicht gewusst. Das bedeutet tiefe Buße und Reue. Und es ist was sehr, sehr Kostbares in der katholischen Kirche, eben wirklich die Buße hochzuhalten. Und ich bin sehr traurig drüber, wenn ich sehe, dass so in industrialisierteren Gebieten die Beichtstühle leer bleiben. Aber wenn ich nach Medjugorje komme, wie letztes Jahr, da sind die übervoll noch. Also in Ländern, wo Armut noch größer ist, ist man sich dessen bedeutsam bewusst. Will ich in die Segnungen des Jubeljahres hineinkommen, also wirklich Wiederherstellung, wirklich Rückgabe, muss ich erstmal das Alte, das Dreckige ein Stück weit ausziehen. Und das ist so eine Wenn-Dann-Bestimmung. Der Herr hat ganz oft über seine Propheten gesagt, ja, also ich gebe euch das, ich habe Verheißungen für euch, wenn ihr da hingeht, dann kann ich euch diese Segnungen geben. Wenn hast du noch eine Frage? Du guckst so erwartungsvoll.
Ich würde eigentlich gerne jetzt auch den Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, wenn Sie Fragen haben, weil das war jetzt ziemlich viel. Und
ja.
Also wenn Sie möchten, anrufen, Telefonnummer ist 043 35 22 22 043 35 22 22. Ja, und jetzt ist also jemand am Telefon mit uns verbunden. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüezi. Ich habe noch eine Frage zum letzten Mal. Ich konnte nicht von Anfang an dabei sein. Mit dem Podcast hat es dann nicht geklappt. Sie hatten gerade über das Kreisförmige im jüdischen Denken, im jüdischen ja. Denken gesprochen.
Ja.
Und das war für mich etwas so Neues. Ich dachte immer, kreisförmiges Denken ist esoterisch.
Nein.
Wir denken linear. Und wenn Sie das nochmal sagen könnten, wäre ich sehr froh.
Okay, wir machen diesen kleinen Ausflug nochmal zurück. Das mache ich gerne. Es ist unser Gott im Himmel. Es ist Jesus Christus, der uns das Wort gegeben hat, der die Kreise oder das kreisförmige Ablauf des Lebens geschaffen hat. Es ist nicht die Esoterik. Die Esoterik und New Age haben bis heute wirklich alles kopiert und geklaut, sage ich mal ganz profan. Esoterik heißt übrigens Hexerei, Zauberei, ne, wenn wer das weiß vom Griechischen her. Das lineare Denken kommt definitiv aus dem Griechisch-Römischen. Aber Gott, wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns unser Leben anschauen, wirklich der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat 7 Tage, kommt immer wieder das Jahr, egal ob Mondjahr oder Sonnenjahr, gibt's ja wieder ein paar Punkte, aber ist auch im Schnitt 365 Tage unser Leben ebenfalls. Es ist ein Kreislauf, der wieder beginnt, wenn wir sterben und in den Himmel kommen. Und das wollen wir ja. Das ist ja auch der Sinn dieser Lebenshilfe, dass wir Anweisungen, Leitlinien bekommen, um uns da neu auszurichten. Und wenn wir jetzt gleich zum Jubeljahr zurückkommen, da ist gerade auf Ihre Frage bezogen, ist wirklich auch nochmal die Möglichkeit, im Gebet einzustehen und im Gebet wirklich jeder Hörer für sich selbst und alle sollen es verteilen, gerade auch an die Jugend, wo wir sagen, okay, Jesus, du weißt es, ich bin da unvollkommen, ich bin da überhaupt nicht drin gewesen und ich habe sogar gedacht, das wäre falsch. Aber der Heilige Geist führt mich in alle Wahrheit, das sagt das Neue Testament. Der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit und das ist ja jetzt Richtung Pfingsten auch wieder ein besonderes Thema. Und auch hier mit dem Denken, reinige mich, heilige mich, vergib mir, wenn ich mein falsches Denken, wenn ich meine bisherige Lebensweise nicht nach dem Wort ausgerichtet hat, weil mir das gar nicht bewusst ist, dann wird er uns nicht dafür bestrafen, denn was ich nicht weiß, dafür werde ich nicht gerichtet, würde ich mal sagen. Aber ich habe schon eine Verantwortung, gerade wenn ich ein bisschen älter bin, mich darin zu informieren.
Ja, aber was ist dann, das scheint die Idee von der Seelenwanderung irgendwie ist auch so logisch.
Oh, nein, da gehe ich dann nicht ganz mit. Aber vielleicht hat man ja eine Möglichkeit, separat außerhalb der Sendung das nochmal anzusprechen, sonst kommen wir mit unserem Thema heute nicht mehr sehr viel weiter. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, dass die Corinne uns auch vernetzen kann und dann kann ich Ihnen da weiterhelfen.
Ja, danke schön.
Gerne schön.
Ja, vielen Dank, ja. Auf Wiederhören. Ja, dann wollen wir doch noch ein bisschen weiterfahren. Wir haben ja gemerkt, dass das Jubeljahr so satt ist noch an Kostbarkeiten und ja. Wir haben es nur streifen können. Aber vielleicht noch einen abschließenden Gedanken, damit wir noch dann das Pessach
nochmal betrachten können. Der abschließende Gedanke wäre Gebet, da komme ich gleich nochmal drauf, aber wenn ich jetzt sehe, dass auch im Jubeljahr die Freiheit, also der zentrale Gedanke, ja der Freilassung von vorn anfangen können, bedeutet ja Freiheit, aber es sind ja nicht nur die Armen und die Gefangenen, die so wortwörtlich hier auch angesprochen sind, die freigemacht werden, sondern es sind ja auch die Reichen, die jetzt das Problem mit Profitgier, Maximierung, Habsucht in einer ganz anderen Weise, und zwar mehr geistig, seelisch haben. Aber auch davon müssen wir freigemacht werden. Und die katholische Kirche hat hier wirklich wunderbar die 7 Todsünden schon sehr früh gut ausgearbeitet. Und von der Warte her geht es da auch um die Freiheit. Also ich kann es nicht näher ausführen, die Zeit reicht uns nicht. Aber Familie, wir haben also im Jubeljahr einfach diese soziale Sicherheit, die wirklich für Familien, für Sippen, für Verwandtschaftsstrukturen, die zu erhalten, wieder zurückzuführen, da wo was verloren gegangen ist, dass das wieder zurückgegeben wird. Das könnte man so schön auslegen. Aber Familie ist Gott extrem wichtig, wäre mindestens eine Sendung, wahrscheinlich noch ein halbes Jahr. Aber Gott hat die Familie, hat die Ehe ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit geschickt und er denkt an die nächste Generation. Da, wo wir oftmals unverschuldet, und auch bei mir war damals diese Sache absolut wirklich unverschuldet, und trotzdem ist viel verloren gegangen. Und das ist so ein ganz kleiner Mini-Ausflug, bevor wir dieses Gebet ansprechen. Damals nach dem Weltjugendtag ging auch mein Haus verloren. Erstmal. Und ich habe immer gebetet und ich sag, Herr, dieses Haus war doch für die Kinder gebaut worden. Das sollte ein Erbe für meine Kinder sein. Und mit dem Gebet hat sich mein Vater wirklich erbarmen lassen und hat das Haus aus einer Konkursmasse dann herausgekauft, mein Ex-Mann ausgezahlt und den Kindern eben hier ihren Erbanteil aus diesem Haus, das ich eben schon sehr früh bauen konnte, gegeben, sodass sie zumindest dann finanziell ihr Erbe hatten. Das wäre absolut sonst unmöglich gewesen. Und diese Familienstruktur, also auch dieses Wiederherstellen, dieses Erhalten, das hat er gemacht. Und um es jetzt wirklich noch mit dem Sahnehäubchen abzuschließen, wenn wir auf die nächste Generation gehen, meine Eltern sind ja beide verstorben in der Zwischenzeit. Und aus dem Elternhaus ist jetzt das Familienhaus für meine Kinder geworden. Also solche Dinge bedeuten Jubeljahr. Meine Kinder haben wortwörtlich das Jubeljahr erlebt. Denen ist nicht nur der finanzielle Anteil des eigenen Elternhauses, also meines Hauses, gegeben worden, sondern sie haben ein neues Elternhaus von den Großeltern bekommen, was mein Erbanteil war. Und das ist Jubeljahr. Und ich möchte wirklich, bevor wir jetzt auf Pessach in den Übergang zu Pfingsten hin noch zu sprechen kommen, ich möchte jeden auffordern, ganz in seiner Stille, ganz in Ruhe, Gottes hinzulegen, Jesus das hinzulegen. Jeschua, ich wusste es nicht besser, aber es gibt so viel Segnungen im Geistigen wie im Materiellen, wie hier in meinem Leben. Du weißt, in welchen Problemen ich bin. Ich möchte mich dir ganz neu hingeben, wirklich mein Geist, meine Seele, mein Leib, dir nochmal neu weihen, hingeben, damit ich in diese Fülle von einem Jubeljahr überhaupt reinkommen kann. Und da gibt's wirklich noch einiges, gerade was Gebet anbetrifft, einiges zu tun. Aber ich weiß, dass wir einen so liebenden, gütigen, gnädigen Vater im Himmel haben. Dass er auf jedes Gebet von euch wartet, auf jedes einzelne. Und wenn's ein kleines Kind ist, das gerade mal mit 5 Jahren so angefangen hat, richtig zu sprechen und sieht, die Eltern sind in Schwierigkeiten und einfach hört, lieber Gott, du kannst wiederherstellen. Du hast einen Weg und ich glaube daran. Denn dann kommen wir in das Gebiet Glauben und Vertrauen. Und das hatten wir ja als Punkt vorhin kurz mal anreißen dürfen.
Ja, hat jetzt das Pessach, da sind wir ja noch mittendrin. Dieses Jahr haben Juden und Christen zur selben Zeit Ostern, also Pessach, gefeiert. Ja. Und bei uns geht's noch bis Pfingsten. Ist das auch in der jüdischen Tradition so?
Ja, und das ist das Schöne, nur ein bisschen anders formuliert. Also wir haben im Jüdischen, wie gesagt, Auszug aus Ägypten, Auszug aus der Sklaverei. Wir kommen da nochmal separat drauf zu sprechen. Es hat eben auch mit dem Osterlamm zu tun und mit der Beschneidung der Herzen im Neuen Testament. Es ist eine Bundessache. Und der Bund, den wir eben mit der Auferstehung von Jesus Christus neu in der Ergänzung zum alten Bund, denn eigentlich heißt das Neue Testament von der Ursprünglichkeit her Ergänzung, nicht etwas abgeschafft. Jesus sagt in Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, um etwas abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Also wir brauchen die Basis des Alten Testaments, der Tora und der Tenach, also des gesamten Alten Testaments, brauchen wir, um das Neue besser verstehen zu können. Und im christlichen, im katholischen, auch in der Tradition, gehen wir bis Pfingsten in diese Auferstehung. Und was ist es? Wenn ich aus etwas ausziehe, muss ich ein was Neues reinziehen. Das ist ein verheißenes Land. Bei den Israeliten war das eben wirklich jetzt dieser Auszug mit dem Durchgang durch das Schilfmeer oder das Tote Meer, Rote Meer, dass man in der Auslegung heute wie eine Wassertaufe betrachtet, in die Wüstenwanderung hinein. Und die landeten dann nach gut 40 Tagen am Berg Sinai. Und in dieser Zeit beginnt das sogenannte Omer-Zählen auf das, was an Pfingsten am Berg Sinai geschieht. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz im Alten Testament und komme dann eben zu uns ins Neue hinein. Diese Wüstenwanderung hat was mit Veränderung von Charakter zu tun. Also wir sehen, wenn wir so die Wüstenwanderung betrachten, die kommen also durch das Tote Meer, alles jubelt, alles ist toll, weil die Ägypter sind gerade alle mal im Wasser schwimmen gegangen, baden gegangen und nicht mehr rausgekommen. Also die Bedrohung von der Sklaverei war vorbei, alles jubelte. Sie waren reich beschenkt ausgezogen, muss man auch nochmal dazu sagen. Und keine 3 Tage später sind sie am Jammern, weil ihnen das Wasser ausgegangen ist. Also da gibt's sehr, sehr schöne Möglichkeiten, das bisschen weiter zu erzählen. Aber die Wüstenwanderung ist für uns im Leben auch eine Charakterveränderung, eine Charakterstärkung. Und das sieht man an den Israeliten sehr deutlich. Und dann kommen sie an den Berg Sinai, was zeitlich gesehen wirklich Pfingsten anbetrifft. Und dort bekommen sie die 10 Gebote. Und was ist es wirklich? Was sind die 10 Gebote? Die 10 Gebote sind eigentlich eine sogenannte Ketuba, ein Hochzeits-, ein Ehevertrag. Und die Juden wissen das. Den Juden ist das absolut klar, dass diese 10 Gebote von Mose ihnen gegeben als Mittler, diese Bestimmungen für eine Ehe Gott in der Beziehung zu Israel gegeben. Und sie sollten in das gelobte Land als ein Geschenk, es ist ihnen zugesagt worden, es kommt ja erst hinterher, nach Pfingsten dann, um dort seine Gesetze zu leben und den Menschen in der Umgebung sein Wesen darzulegen, Verwalterschaft. Also auch da gibt's wieder viel zu erzählen und wir bleiben bei Pfingsten. Im Neuen Testament ist ziemlich exakt zum selben Zeitpunkt, wo dieser Ehevertrag gegeben wird, dann 2000 Jahre später der Heilige Geist gefallen in Jerusalem. Und die Juden, die messianischen Juden, denen ist das alles klar. Für sie ist Pfingsten genau, das nennt man im Hebräischen Shavuot, ist es auch fast zur gleichen Zeit dieses Jahr wieder. Also wir feiern das gemeinsam. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was haben wir vorhin gesagt? Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Also wir dürfen uns wirklich jedes Jahr aufs Neue darauf freuen. Es ist nicht nur einmal Heilig Geist, wenn ich dann nach der Kommunion dann auch die nächste Stufe nehme, sondern es ist für uns fast eine Pflicht zu sagen, ich feiere als Christ, als hebräisch wurzlicher Christ, noch intensiver vielleicht sogar manchmal, weil ich diese Wurzeln zurückhaben will. Und wir sind ja alle auf dem Weg dahin. Ich feiere das in dem bewussten Wahrnehmen und Bitten, dass der Heilige Geist mich wieder erfrischt. Ne, weil so, was so ein Jahr über ein bisschen abgeflaut ist oder im täglichen Sorgen einerlei vergangen ist, dass das eben wegkommt. Und die Zeit dazwischen, diese 50 Tage, die im christlichen und katholischen Denken auch diese Vorbereitungszeit ist, Pfingsten hin, aber in der Auferstehung noch bleiben, in dem Wunder der Auferstehung, in dem Wunder des Neubeginnes zu bleiben, auch mit meinem Herzen. Es geht um mein Herz, es geht um meine Beziehung zu Gott und meine Veränderung im Denken. Das wird mit dem sogenannten Omer-Zählen bei den Juden genauso täglich, bitteschön, täglich, bewusst gemacht. Man liest ab dem ersten Zeitpunkt, also nach der Auferstehung, ist das sogenannte in Pessach drin, das Fest der Erstlingsfrüchte. Das gehört dazu, das gehört zum Pessachfest dazu. Und die Erstlingsfrucht ist Jesus Christus, die Auferstehung des zweiten Adam. Leider wieder keine Zeit, aber das Schöne ist, da beginnt der Psalm 119. Umherzählen bedeutet, ich lese jeden Tag eine Portion vom Psalm 119 bis zu Pfingsten. Lest mal den Psalm 119, lest ihn ganz langsam. Es ist wie ein Hineinsetzen in eine Kurzgeschichte dessen, was Gott ist. Da wird ganz viel von den Weisungen, von den Satzungen, aber dass es eine Freude ist, dass es kein Gesetz ist, dass es keine Gefangenschaft ist, dass es was mit freiem Willen zu tun hat, dass es für junge Leute ganz wichtig ist. Da stehen richtig Sätze drin, wie kommt ein junger Mann in die Fülle des Lebens, indem er die Gesetze, indem er die Weisungen Gottes befolgt. Dazu muss ich erstmal wissen, welche Weisungen das sind. Aber das ist mir vor einigen Jahren, als ich da hineingerutscht bin, so bewusst gewesen. Und ich weiß, das erste Jahr habe ich diesen Psalm 119, Naja gut, also ich habe es dann schon mal gemacht, weil ich wollte da ja reinkommen, wollte das verstehen. Dieses Jahr ist es sehr, sehr auffällig, auch mit dem Jubeljahr zusammen, wo dieser Psalm 119 mir wie Öl reinrutscht. Und auch heute, ich habe den heute Morgen die Passagen gelesen und ich denke, wow, ich habe nichts davon verstanden. In den letzten Jahren, das fängt jetzt erst langsam an. Also es ist wie lebendig werden. Und ja, damit denke ich, müssen wir aufhören für heute. Und ich kann nur sagen, es ist spannend.
Ganz herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Ja, wir merken, das Wort Gottes, das wird immer lebendiger, ja. Auch je mehr wir das wiederkauen, je mehr wir das auch wirklich ins Innerste hineinsinken lassen. Wir freuen uns sehr, dass wir weitere Sendungen schon geplant haben. Alles Gute, Gottes Segen und einen guten Weg auf Pfingsten hin.
Und genau das möchte ich den allen Hörern, auch die es später noch über Podcast oder über CD hören, ich möchte ihnen von ganzem Herzen ein solches Hineinrutschen, sanftes Gleiten vom Heiligen Geist eben wirklich in diese Veränderung hinein wünschen und auch dafür beten, weil ich auch hier speziell für die Schweiz so eine Freude in meinem Herzen habe. Es ist wirklich mit einer ganz großen Freude, dass ich jedes Mal neuer und freudiger herkomme, weil ich spüre, es geschehen Umwälzungen hier in der Schweiz, gerade auch bei den katholischen Christen. Und ich liebe es. Ich kann wirklich nur sagen, ich liebe es.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.